Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tiertiet. Mein Name ist Susanne.
Und ich bin Ute.
Und heute haben wir Silvi Gühmann zu Gast. Silvi, wir freuen uns, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Ja, moin, das ostfriesische Moin, das erfreut uns natürlich. Du kommst nämlich aus Leer. Und ja, du sagst über dich selbst, du bist Psychologiestudentin, Journalistin, Autorin, Poetry-Slammerin. Und du sagst, und ich finde, das fasst ist ganz gut zusammen. Du machst alles mit Wörtern oder alles rund um Worte und rund um Wörter. Und wir haben uns kennengelernt bei unserem Neujahrsempfang, wo du einen ganz tollen Vortrag gehalten hast. Und ja, deswegen haben wir dich heute in den Podcast eingeladen und erzähl doch erstmal ein bisschen über dich selbst.
Ja, da klingeln mir ja direkt die Ohren bei so netten Einleitungsworten. Genau, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich habe mein drittes Buch letztes Jahr geschrieben. Mein erstes Buch habe ich mit 23 veröffentlicht, den Fettnäpfchenführer Ostfriesland, eine Ode an das Moin, weil man natürlich als Nicht-Ostfriese oder Nicht-Ostfriesin eigentlich nur alles falsch machen kann, wenn man bei uns in die Region kommt und sich damit nicht beschäftigt hat. Als zweites habe ich mich mit meiner Wahlheimat Hamburg auseinandergesetzt, also Hamburg unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen, was die schönsten Aktivitäten in Hamburg abbildet, gemeinsam noch mit Fotografie und verschiedenen Texten von mir natürlich. Und als drittes habe ich meinen autobiografischen Roman Die junge Frau und das Meer geschrieben und veröffentlicht und das eben auch letztes Jahr im März. Also ich hatte letzte Woche Geburtstag, mein Buch ist ein Jahr alt geworden und ja, mache ansonsten auch viel mit Worten. Das habt ihr ja gerade eben schon so schön aufgegriffen.
Ja, du bist in Leer aufgewachsen und ich glaube, dein Weg war nicht immer so ganz gerade und vielleicht kannst du da noch mal was dazu erzählen, wie du aufgewachsen bist, wie in was für einem Familienkontext, wie deine Eltern dich erlebt haben.
Ja, also die freuen sich jetzt natürlich bei diesem Zickzack-Kurs an Jobfindung, wenn sie das jetzt hören. Ja, ich würde sagen, ich habe erstmal erfolgreich 3 Studiengänge abgebrochen. Das war unter anderem Gymnasiallehramt, dann hatte ich noch irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, kurz Geografie. Dann war mir das viel zu viel mit Steinen und hat mich dann irgendwie doch nicht so ganz mitgerissen, wie ich dachte. Habe mich dann doch nochmal umentschieden und habe dann Jura gemacht, was alle schon irgendwie mit Bang beobachtet haben, weil die sich dachten, das passt so irgendwie gar nicht bei mir in der Familie. Habe dann umgesattelt und ein Volontariat gemacht, weil ich das angeboten bekommen habe bei 3 Tageszeitungen hier im Nordwesten, also unter anderem natürlich bei der Ostfriesen-Zeitung, die kennt ihr ja bestimmt, und habe da meine Ausbildung zur Journalistin gemacht, habe dann aber gemerkt, ich möchte auf jeden Fall nochmal studieren und auch gerne nochmal in die Großstadt, denn so schön Ostfriesland auch ist, manchmal tut es ja auch ganz gut, wenn man ein bisschen Abstand hat, um zu merken, wie schön eigentlich die Orte sind, wo man eigentlich herkommt. Und habe dann da Psychologie angefangen zu studieren. Und das Studium habe ich dann letztes Jahr wirklich sehr zur Erleichterung aller abgeschlossen. Und das auch erfolgreich, kann man sagen. Genau. Und das ist vielleicht der Zickzack-Kurs, den du gerade meintest.
Ja, aber ich finde das toll, über so etwas zu sprechen und auch zu erzählen, dass der Weg nicht immer gerade sein muss, um dann am Ende doch irgendwo anzukommen.
Total. Ich würde sagen, dass eigentlich fast sogar alles, was ich gemacht habe, was gebracht hat. Es hat sicherlich nicht geschadet, bei Jura mal ein bisschen so in Vertragssachen reinzuschauen. Es hat auch nicht geschadet, ein Jahr lang Germanistik zu studieren. Das hat mir total viel gebracht im Volontariat, Rechtschreibung. Ganz viele Fehler, glaube ich, die andere gemacht haben, die habe ich dann zum Beispiel nicht gemacht. Auch wenn man vermeintlich natürlich erstmal denken würde, da war ja ein Fehler, ne? Wie, wenn du irgendwie was abgebrochen hast, dann war das ja für die Katz, aber es war eigentlich gar nichts für die Katz. Das habe ich auch letztes Jahr am UEG erzählt. Da habe ich ja mein Abitur auch gemacht, also an dem Gymnasium in Leer. Und durfte dann vor, ich glaube, fast 140 SchülerInnen eine Lesung halten. Und die waren auch alle kurz vorm Abitur. Und da habe ich gesagt, bitte lasst euch nicht so unter Druck setzen. Schaut euch links und rechts um, habt komische Hobbys, probiert euch aus, findet das, was euch Spaß macht. Ihr werdet das so lange machen müssen. Dann wäre es echt schade, wenn das was ist, worauf ihr eigentlich gar keine Lust habt. Also habt auch den Mut, mal Sachen abzubrechen. Manchmal lohnt es sich im Nachgang trotzdem.
Ich finde das wichtig, dass du das sagst, denn gerade jüngere Generationen haben ja Probleme damit, bei dieser ganzen Vielfalt an Studiengängen wirklich zu entscheiden, was will ich denn eigentlich mein Leben lang machen, und geraten da durchaus auch in Schwierigkeiten. Insofern finde ich das ermutigend, wenn du das so erzählst.
Ja, ich finde das, also ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht damals, dass jemand zu uns kommt, als ich in dem Alter war, und sagt, macht euch nicht den Stress. Ja, ihr werdet gerade befeuert mit Schulstoff. Ihr habt gar keine Zeit, euch irgendwie links und rechts umzublicken. Kriegt wahrscheinlich auch noch ein bisschen eingetrichtert, so, ja, LehrerInnen, AnwältInnen, es gibt so diese Standardjobs und dazwischen gibt es so wenig. Das stimmt gar nicht. Es gibt so unfassbar viele tolle Sachen. Deshalb konzentriert euch erstmal darauf, was euch Spaß macht, und guckt dann, was ihr damit machen könnt.
Mir fällt ein Zitat ein von der Annie Heger, die war kürzlich auch eine Ostfriesin, die sagte, sie hatte auch eine ähnliche Biografie, wie du das gerade schilderst, und sie sagte dann nach längerer Krankheit, Mensch, jetzt muss ich doch endlich mal gucken, was ich denn eigentlich werden will. Und ihr Vater sagte, wieso? Du bist doch schon was. Du bist doch schon wer. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Satz und sehr, ja, vielleicht mutmachend.
Absolut.
Erzähl doch mal, wie so dein Alltag aussieht mit dieser Vielzahl an Themen. Journalistin, Poetry Slammerin. Kann man davon leben? Wie geht das so?
Kann man davon leben, ist übrigens, glaube ich, die ostfriesischste Frage, die ich zu hören bekomme. Das ist tatsächlich immer das Erste, was mir gestellt bekommt, was ich als Erstes gestellt bekomme. Was ich natürlich auch immer total interessant finde, weil niemand auf die Idee käme, einen Bäcker oder eine Bäckerin zu fragen, ob sie oder er davon leben kann. Ne? Das ist auch so eine Frage. Ich habe ja in meinem Buch Die junge Frau und das Meer angefangen zu schreiben. Und ich glaube, mit eines meiner ersten Kapitel, da schreibe ich tatsächlich über die völlig indiskreten Fragen, die einem zwischen Weinschorle und Kanapee gestellt werden, wenn man irgendwie auf diesen Gartenpartys ist mit seinen Eltern. Und dann kriegt man immer so ein kleines Verhör mit auf den Weg gegeben, wo man sich denkt, ich glaube, das wird keiner andersrum fragen. Das ist irgendwie auch eine total spannende Sache. Aber ja, ich mache das zurzeit gerade hauptberuflich und schreibe an einem Buch für eine Person aus der Öffentlichkeit. Wer das ist, das darf ich noch nicht verraten, weil ich Datenschutzklauseln unterschrieben habe. Das kann ich wahrscheinlich erst so in ein paar Wochen veröffentlichen und mache das jetzt gerade Vollzeit, was mir sehr viel Spaß macht. Ja. Und naja, habe natürlich viele Lesungen. Also ich war letzte Woche bei 3 verschiedenen Lesungen und durfte hin und her reisen. Und dann war ich letzte Woche einmal auf Norderney, einmal in Hamburg bei Planten und Blumen in dem neuen Teehaus, das es seit einem Jahr gibt, und durfte dann Tee trinken und lesen. Ist auch schön, wenn man für sowas bezahlt wird. Ich durfte dann am Sonntag noch nach Rehren. Da wäre ich auch niemals hingekommen. Ich wusste vorher nicht, wo das war, aber ich habe es glücklicherweise gefunden und hatte auch eine ganz, ganz tolle Lesung, die sehr viel Spaß gemacht hat.
Sevi, du hast irgendwie uns vorher schon kurz geschrieben, was dich so ausmacht, und unter anderem hast du geschrieben, für mich ist Schreiben eine Möglichkeit, meine Wahrnehmung festzuhalten, und zwar also wie ein Werkzeug, wie die Kamera eines Fotografen. Wie bist du denn generell zum Schreiben gekommen?
Ich würde sagen, dass ich Deutsch gerne mag, oder dass mein Lieblingsfach ist. Das ist ziemlich schnell herausgekommen. Ich glaube, schon in der so zweiten, dritten Klasse, da hatten wir immer so ein Übungsheft und da sollten wir immer so Reime ergänzen. Das habe ich unfassbar leidenschaftlich gemacht, ich glaube, als Einzige in der Klasse. Und auch so Gedichte auswendig gelernt, da haben sich meine Eltern auch köstlich amüsiert, weil ich das so inbrünstig vorgetragen habe. Und die wollten dann natürlich nicht drüber lachen, aber ich glaube, es war schon ein bisschen komisch, wenn man dann so ein kleines Kind da sitzen hat, was so Gedichte so liebt, so vorzuschmettern. Und ja, dann ist das eigentlich ziemlich schnell gekommen, dass das auch in einer weiterführenden Schule auf jeden Fall mein Lieblingsfach gewesen ist. Dann habe ich auch angefangen, selbst ein bisschen Gedichte zu schreiben. Habe für meine Schwester, ich glaube, vielleicht war das mein erster Job, Ghostwriterin gemacht. Sie hat Die hatte nämlich Seminarfach Poetry Slam. Und da war ich wahrscheinlich in der 7. Klasse und sie in der 10. Irgendwie sowas. Das habe ich letztens ihrer ehemaligen Deutschlehrerin erzählt, als ich da eben die Lesung hatte am UEG. Die hat so doll gelacht und dann natürlich auch noch direkt der Direktorin erzählt. Ich dachte, ich kriege im Nachgang noch Schwierigkeiten. Ja, und da habe ich das dann schon rauskristallisiert, dass ich das einfach furchtbar gerne gemacht habe und durfte dann ja dieses Zeitungsvolontariat machen. Also es war eigentlich nur ein Praktikum, weil meine Mutter gesagt hat, Silvi, 6 Wochen Semesterferien sind zu lang, du gehst mir auf die Nerven, mach irgendwas. Und dann habe ich eben dieses Zeitungsvolontariat noch nicht gemacht, sondern erst ein Praktikum und habe dann aber nach einer Woche dann dieses Angebot bekommen. Und dann hat tatsächlich damals der Chefredakteur meine Mutter sogar angerufen und hat gesagt, ja, das wäre so blöd, wenn sie das nicht machen würde und sie soll sich das jetzt überlegen und ob sie das nicht machen könnte. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, bei der Quote von 3 abgebrochenen Studiengängen, vielleicht ist es doch erstmal schlauer, dieses Zeitungsvolontariat zu machen. Und ich glaube, dann hat das Schreiben auf jeden Fall Handwerk bekommen und Struktur. Denn im Prinzip ist es ja eigentlich auch irgendwie was vielerlei Werkzeuge bedarf und konnte das dann auch ein bisschen geordneter machen, hoffe ich zumindest. Und dann war ich in Hamburg und habe mein Psychologiestudium angefangen und bekam irgendwann einen Anruf aus dem Nichts von einem Literaturagenten, der sagte, mich hätte ein alter Kollege von der Zeitung empfohlen, ob ich denn nicht ein Buch schreiben wollen würde. Dann habe ich gesagt, ich bin 23, oh mein Gott, auf gar keinen Fall will ich ein Buch schreiben. Ich bin gerade dabei, Hausarbeiten zu schreiben. Es ist anstrengend genug. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und dann dachte ich mir aber irgendwie so, naja, vielleicht probierst du es halt doch einfach mal aus. Und habe dann ein Probekapitel abgegeben und eine Themenliste, musste mich gegen andere Konkurrentinnen durchsetzen, habe glücklicherweise irgendwie diesen Zuschlag bekommen vom Verlag. Und so bin ich da dann reingerutscht.
Tolle Geschichte. Mutig vor allem. Sehr offen, glaube ich. Ich glaube, du gehst einfach mit offenen Augen durch die Welt und dann kommt sowas vielleicht einmal raus.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, manchmal muss man einfach nur ein bisschen Glück an der richtigen Stelle haben und vielleicht das Glück auch dann nutzen, wahrscheinlich. Ich habe dann ja auch, ich glaube, mit Anfang 20, ich hatte ganz viele Texte auf dem Handy und meine Schwester ist durchgedreht und meinte, es kann doch nicht sein, dass du all diese Texte auf deinem Handy hast. Und dann hat sie mich einfach bei einem Poetry Slam angemeldet. Also es sind so ganz viele Sachen nebenbei passiert, die dann irgendwie so an Fahrt aufgenommen haben. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass irgendwie aus einer Sache immer ganz viele andere tolle Sachen entstehen können. Bestes Beispiel seid ja ihr. Ich meine, wir haben uns auf dem Neujahrsempfang kennengelernt und jetzt sitzen wir hier und reden auch so schön.
Ja, sehr schön. Nicht so schön ist eine Erfahrung, über die du auch geschrieben hast, ne? Denn du bist auch tatsächlich Opfer sexueller Gewalt geworden oder hast eine, vielleicht kannst du das mal erzählen, wie du das literarisch verarbeitet hast oder literarisch, weiß nicht, kann man das so sagen?
Ja, ich hoffe, ich denke schon. Ja, im November letzten Jahres war es so, dass ich mich um 6 Uhr morgens hier in Hamburg vom Karoviertel auf dem Weg nach Hause begeben habe und bin dann verfolgt worden und sexuell belästigt worden. Also mich hat jemand sexualisiert beleidigt, also die Verfolgung aufgenommen, ist immer schneller geworden. Ich war alleine, die Straßen waren leer und ich bin immer schneller geworden und dann kam irgendwann ein anderer Mann hinzu und ich dachte, okay, perfekt, die Situation hat sich jetzt gelöst, wir haben jemanden, der da ist und habe gesagt, bitte helfen Sie mir. Ich habe den auch konkret adressiert und der sagte, ich würde ja helfen, aber ich habe keine Zeit, weil ich zur Arbeit muss. Und ja, ich glaube, das hat den Fall auch so groß gemacht wahrscheinlich, eben diese 2 Komponenten in der Geschichte. Ich bin dann jedenfalls irgendwie davon gestürzt, bin immer schneller geworden, auf die Straße gerannt, zwischen 2 Autos hindurch, vor die Motorhaube eines Taxis glücklicherweise, das mich nicht so angefahren hat, dass ich jetzt körperlich versehrt gewesen wäre und bin dann nach Hause gekommen. Und dann lag ich zu Hause mit so einer unfassbaren Wut und Kontrolllosigkeit, also so ein Gefühl von Kontrolllosigkeit und dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Und da habe ich eben gemacht, was ich immer mache, wenn mich irgendwas beschäftigt. Ich habe es aufgeschrieben. Und als ich es dann so aufgeschrieben hatte, dachte ich so, es ändert nichts, wenn ich das jetzt aufgeschrieben lasse und bei mir zu Hause lasse. Wem bringt das was? Es ist passiert, es war eine Situation, auf die ich gut hätte verzichten können. aber dann kann ich es jetzt genauso gut teilen und zumindest eine minimale Chance haben, dass es vielleicht irgendwie Leute erreicht und irgendwas was ändert. Denn ich glaube, dass es sich bei dieser Art von Übergriff um einen sehr alltäglichen handelt, der aber ziemlich unsichtbar ist, weil wir weiblich gelesenen Personen da mal so ganz hervorragend untereinander darüber sprechen, wir aber ganz eindeutig nicht das Problem in dieser Debatte sind. Und dachte ich, ja, irgendwie muss es ja die erreichen, die dann das Problem sind. Und habe das dann gepostet bei Instagram und mir gar nicht so viel dabei gedacht oder zumindest nicht erwartet, dass das so krass Wellen schlagen würde. Es hat dann innerhalb von ein paar Tagen 130.000 Menschen erreicht. Die Hamburger Morgenpost hat darüber geschrieben, das Hamburger Abendblatt hat darüber geschrieben, die Brigitte hat darüber mehrfach geschrieben. Am Ende hat der Stern mich gefragt, ob ich die Geschichte nicht in eigenen Worten aufschreiben möchte, was ich total toll fand. Denn am besten ist es, glaube ich, wenn jemand Opfer von sowas wird, wenn er das selbst aufschreiben darf, weil man davor ja so eine maximale Kontrolllosigkeit hat. Und dann hat man das Gefühl, man kann es auch wirklich dann nochmal erzählen, wie man das selbst in der Vollständigkeit wahrgenommen hat. Es ist auf jeden Fall total toll, dass das da medial so viel Unterstützung gegeben hat und sich ganz viele solidarisiert haben. Schauspielerin Annette Frier hat darunter geschrieben und Jochen Schropp, der Moderator beispielsweise, Fußballspieler aus der Bundesliga haben es geteilt. Also es hat unfassbar wohl aufgewühlt und aufgerüttelt und wie ich hoffe auch aufmerksam auf das Thema machen können.
Ja. Beeindruckend, dass du das öffentlich gemacht hast. Ich glaube, das ist genau das Problem, dass viele das nicht tun. Und insofern besonders schön, dass du das gemacht hast und dass es tatsächlich auch medial so erfolgreich in Anführungsstrichen war, weil das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Ne?
Ich fand es auch sehr mutig. Ne? Du hast diesen Text ja auch gelesen auf dem Neujahrsempfang und es waren viele Männer da und es war schon sehr deutlich und sehr direkt, aber du hast damit Resonanz bekommen und ich fand es wirklich extrem mutig.
Vielen Dank. Ja, und ich möchte eigentlich dahin kommen, dass das nicht mutig ist. Genau das, was ich mache, dass das normal ist, dass wir darüber sprechen. Ich habe auch ganz viele Kommentare dazu bekommen, dass ich eine starke Frau bin. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt eine starke Frau? Ist man eine starke Frau, wenn man als Opfer von sexualisierter Gewalt damit so umgeht, wie ich damit umgehe? Warum werten wir denn jetzt schon wieder meine Reaktion auf diesen Vorfall, anstatt die Aktion des Täters zu werten? Warum sprechen wir dann darüber, dass ich mutig bin, weil ich damit umgehe, wie ich damit umgehe? Dann fangen wir wieder an zu werten, wie andere Opfer damit beispielsweise umgehen. Und das kann auch nicht das Ziel sein. Also es gibt so ganz viele Komponenten und ich glaube eben, warum das nämlich auch so Wellen geschlagen hat, war eben aufgrund des zweiten Mannes, der in dieser Situation war, der still war, der Zeuge war, der weggelaufen ist, also diese Passivität. Ich glaube, es reicht nicht, ein Mann zu sein, der sowas nicht macht. Das hat bisher nie ausgereicht. Wir müssen dahin kommen, dass männlich gelesene Personen die Personen werden, die aktiv sich dagegen stellen, die Positionen beziehen, die auch zu Freunden sagen, sagt man, das war gerade überhaupt nicht in Ordnung. So Catcalling, das macht man nicht. Sexuelle Belästigung ist immer noch eine Gewaltform. Nicht umsonst kann man auch das anzeigen. Also wo sind wir hier eigentlich? Vielleicht auch, dass man da aktiver wird und nicht nur passiv. Und das wollte ich eben erreichen und zwingen natürlich die Thematik natürlich auch ein Stück weit auf, indem ich meine Plattform beispielsweise bei euch nutze, bei diesem Neujahrsempfang. Ne?
Ja, vielen Dank, Silvi. Ich finde das wirklich sehr interessant, auch deine Perspektive darauf und wie du das eingeordnet hast.
Ja, liebe Silvi, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder um. Vielleicht hören wir wieder voneinander. Ich glaube, wir werden noch ganz viel von dir hören und auch sehen hoffentlich. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Am frühen Morgen ist ja nicht unbedingt jedermanns Stunde, aber wir haben es hinbekommen. Und ich würde sagen, viel Glück weiterhin, viel Erfolg und bis ganz bald vielleicht.
Ganz lieben Dank für eure tolle Einladung. Schön, euch hier mit diesen Teetassen sitzen zu sehen. War mir eine Freude, dabei zu sein. Danke für eure tolle Vorbereitung.
Vielen Dank, Silvi. Tschüss. Tschüss.